So aber steht es geschrieben im goldenen Buch der Stadt Wuppertal.
Was steht da?
Nichts.
Dann ist ja gut.
Nichts, nichts ist gut. Denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sobald die letzte Stimme abgegeben, die letzte Urne ausgezählt, so dann wird ein Heulen und Zähneklappern das Land erfüllen und es werden beginnen die letzten Tage der Menschheit. Dann wird die Eisenfaust den Samthandschuh abstreifen, wird der Wolf die Kreide ausspeien und es wird das Blaue vom Himmel sich färben zum Tiefschwarz der Hölle. Denn das letzte Versprechen gefällt, die letzte Parole verklungen, die letzte Prognose geplatzt, dann wird es so kommen, wie alle wussten, dass es kommen muss, nämlich knüppeldick. Denn so steht es geschrieben im Buch der Grausamkeiten. Ihr werdet sein ein Volk von Leih- und Kurzarbeitern. Man wird euch gnadenlos schröpfen und zur Ader lassen. Mit eurem Blut werden die Lohnverzichte unterschrieben. Mit eurem Schweiß werden die Fleischwölfe geschmiert. Mit euren Tränen werden die goldenen Badewannen der Reichen und Schönen gefüllt. Und während die Krisengewinnler und Abfallverwerter auf dem Elend schwimmen wie die Fettaugen auf der Brühe, werdet ihr in unbeheizten Freibädern an Unterkühlung verenden. Und kein Bademeister wird da sein, um euch aus den ungeklärten Brackwassern zu fischen. Kein Rettungssanitäter wird die Ersoffenen freiwillig beatmen. Und wer lebend dem verseuchten Schwimmbecken entsteigt, den werden Ganzkörperpilzbefall, Diarrhoe und Schleimhautfraß dahinraffen. Sie werden den Bäckern die Butter von den kleinen Brötchen nehmen. Und wenn es den Hungernden nach Spielen verlangt, dann wird es heißen, was soll das Theater? Das wird ohnehin morgen geschlossen. Denn auf den morschen Brettern, die einst die Welt bedeuteten, rezitieren heute schon brotlose Schauspielkünstler aus ihren Kündigungsschreiben. Euer Leben wird sein ein freudloser Mastgänsemarsch auf dem schmalen Grat zwischen Kleiderkammer und Suppenküche, zwischen Hausfrauenkredit und Privatinsolvenz, zwischen Zwangsräumung und Lohnpfändung. Eure Kinder werden Guido heißen und Horst, Annette und Ursula. Und sie werden doof sein wie die Bretter, dumm wie das gedroschene Bohnenstroh, faul wie der Sack, auf dem der Knüppel der Schultauglichkeitsprüfung tanzt. Sie werden von depressiven Lehrern in verschimmelten Klassenzimmern im Leistungskurs Verlieren unterrichtet. Man wird ihnen ihre erbärmlichen Kopfnoten auf die Stirn tätowieren und selbst auf ihrem dritten oder vierten Bildungsweg werden sie horrende Gebühren zahlen für überfüllte Studiengänge, an deren Ende die amtlich beglaubigte Kopie einer Praktikumsbescheinigung auf sie wartet. Ja, es wird ein Reif fallen auf viele Träume. Es wird ein Essig werden aus mancherlei Wein. Für die künftigen Geschäfte wird es heißen Sense. Und für die Ernten, die da kommen, Fehlanzeige. Und die da meinen, sie hätten genug gelitten, die werden sich wundern. Nämlich das war noch gar nichts. Also lass deine Schuhe wieder mit Eisen besohlen. Besorg dir einen Mantel, der lange hält, und vor allem entstell dein Gesicht. Wer menschlich aussieht, ist schon verloren.
Genau so ist es. Sehr gut, Sie. Ich sag's mal, aber nützt genug. Den behalten wir. Ja. Der ist so klasse. Okay.
Nummer 210. Tobin.
Hallo und herzlich willkommen zum 210. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 21. Mai 2010, aufgenommen habe.
It is 13:33.
Jawohl. Und heute ist es Frühling, Sommer. Es ist nämlich sonnig. Und das schon den ganzen Morgen. Das ist mir sehr recht. Das Intro habe ich übrigens aus Neues aus der Anstalt Nummer 35, der neuesten Sendung, geklaut. Und dem nichts mehr hinzuzufügen. Inhaltlich gibt es aber ansonsten die gewohnte Dreiteilung, also zwei Teile politisch, Politik, vor allem Politik. Ein Teil Tech, Space, Mafia, Meet, LHC-Meldungen. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren packt, das ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte, in der sich erstmal die Kirche versteckt. So groß ist die allerdings inzwischen nicht mehr meldungsmäßig. Dann habe ich noch die Zensur, die Banken und Tobin dahingelegt. Wobei Tobin ganz viele Referenzen auf Teil 1 enthält. Oh, Flugzeug. 14 Grad, sunniger, cool greetings. Wind macht 19 km/h aus dem Westen oder 15 bis 26. Das ist doch ein Motorflugzeug, oder? Ey, iPhone, hörst du auf, ständig blieb zu sagen. Wir haben jetzt übrigens 14 Grad, die sich wie 13 anfühlen, oder 15, die sich wie 15 anfühlen. Also es ist auf jeden Fall nicht cool, es ist eher so warm. Nippi war, glaube ich, noch kühler als cool. Und ja, Motorflugzeug. So, da bin ich dann wieder. Weil wenn ich das nicht sage, dann bin ich das ja gar nicht. So, und zwar, als erstes habe ich mal die Kirche mitgenommen. So weit kann ich es noch, ohne dass das Outline auf dem Bildschirm sein muss. Mit einem Eklat bei der Missbrauchsdebatte auf dem Kirchentag. Das war ja irgendwie ökumenischer Kirchentag. Was, wenn ich das so richtig verstanden habe, heißt das, sowohl die Evangelien als auch die Katholen zusammen irgendwie so tun, als hätten sie eine gemeinsame Basis. Was sie ja rein formal eigentlich haben sollten, aber ne. Und da gab es bei einer Veranstaltung zum Missbrauchsskandal hat es auf dem ökumenischen Kirchentag einen Eklat gegeben. Eine Opferinitiative störte die Diskussion und kritisierte, dass auf dem Podium die Opfer selbst nicht vertreten waren. Vorher waren vor der Bühne Flugblätter mit Porträtfotos von Opfern sexuellen Missbrauchs durch Priester auf den Boden gelegt worden. Also nicht die Priester haben gelegt, sondern die Opfer, der Opferverband hat da wohl gelegt. Kirchentagshelfer sammelten die Flugblätter allerdings umgehend ein. Ja, wer da die Aufgabe hat, die Flugblätter einzusammeln, auf denen Missbrauchsopfer benannt werden, kann einem eigentlich auch irgendwie schon fast leid tun. Aber hey, ja, also Kirchentag. So, dann gab es auch noch letzten Freitag eine Mix-Einstellung, Tagesschau bzw. Bayerischer Rundfunk. Ein Tatverdacht hinsichtlich eines sexuellen Missbrauchs hat sich nicht bestätigt, teilte der leitende Oberstaatsanwalt Helmut Walter mit. Mitarbeiter des Bistums Eichstätt, wo Mixer von 1996 bis 2005 Bischof war, hat den Hinweis auf einen angeblichen sexuellen Missbrauch an das Bistum Augsburg gegeben, das wiederum die Generalstaatsanwaltschaft in München informiert hatte. Die Einstellung des Verfahrens kommt laut Walter einem Freispruch gleich. Nein, Freispruch ist, das Ganze wird vors Gericht getragen und das Gericht beschließt. Das ist nicht eine Einstellung des Verfahrens, ist gar nichts. Das ist, wir haben nichts gefunden. Nichts, was irgendwie rechtfertigen würde, ein Verfahren zu eröffnen. Sage mal, iPhone, willst du mir etwa mitteilen, der Stecker sei nicht richtig dran? Oder wieso bliebst du die ganze Zeit? Ja. Bum, 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 bum. Wo war ich? Kommt einem Freispruch gleich. Mixer, der die Vorwürfe von Beginn an entschieden zurückgewiesen hatte, ließ über seinen Anwalt ausrichten, er nehme die Einstellung der Ermittlungen mit großer Freude und Genugtuung zur Kenntnis und dankte für die Aufklärung. So, anders verhält es sich mit den Prügel- und Untreuevorwürfen gegen Mixer. Zeitgleich legte der von der Schrobenhausener Waisenhausstiftung eingesetzte Sonderermittler Sebastian Knott seinen Abschlussbericht vor, in dem er von schweren körperlichen Züchtigungen in den 70er Jahren schreibt. Demnach soll Mixer in seiner Zeit als Stadtpfarrer von Schrobenhausen von 1975 bis 1996 häufig mit der Faust, einem Stock oder einem Gürtel zugeschlagen haben. Knott stufte die Aussagen ehemaliger Kinder aus dem Kinderheim St. Josef als glaubwürdig ein. Einige seien während der Gespräche in Tränen ausgebrochen. Er sagte oft Sätze wie »In dir ist der Satan, den werde ich dir schon austreiben«, zitierte Knott einen ehemaligen Buben aus dem Heim. Die dort beschäftigten Schwestern hätten den Pfarrer mit den Worten hau nei« angestachelt. Ein Mädchen sei unter den Schlägen zusammengebrochen. Insgesamt 8 ehemalige Heimkinder und Zöglinge hatten in eidesstattlichen Versicherungen von brutalen Schlägen durch Mixer gesprochen. Was da nicht drin steht, Mixer hat dann immer behauptet, die hätten gelogen.
Er hätte doch niemals ein Kind gewaltsam angefasst. Das wäre doch niemals der Fall gewesen. Na? Knott zufolge erfüllen die Tätlichkeiten den Tatbestand der Körperverletzung, der schweren Körperverletzung und der Misshandlung schutzbefohlener Straftatbestände. Allerdings sind die Taten alle seit langem verjährt. Auch die Vorwürfe, Mixer habe Gelder aus der Waisenhausstiftung veruntreut, sind nicht vom Tisch. Knott sagte dazu, es gibt einige Punkte, wo Herr Mixer Dinge eingekauft hat, die nie in der Stiftung auftauchten. Beispielsweise Geschenke für neue Priester. Die Stiftung hat angekündigt, rechtliche Ansprüche gegen Mixer geltend zu machen. Sollte der Sonderermittler feststellen, dass diese bestehen. Auch auf die untreue Vorwürfe war Knott auch schon in einem Zwischenbericht eingegangen. Demnach kaufte Mixer für seine Pfarrei zahlreiche Kunstgegenstände und bezahlte sie unzulässigerweise über die Heimstiftung, darunter ein vermutlich gefälschter Kunststich für 43.000 Mark sowie ein Kreuz und zwei Leuchterengel für 70.500 Mark. Die Kaufpreise bezeichnete Knott als allesamt zu hoch. Zudem stieß der Jurist auf hohe Aufwendungen für Wein. Mixer habe zwar später für die Kunstgegenstände einen hohen Betrag zurückgezahlt, es habe sich aber ein Fehlbetrag von bis zu 15.000 Mark zum Schaden der Stiftung ergeben. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, Mixer hat tatsächlich vom Waisenhaus geklaut. Na, da reagiere ich unentspannt auf sowas. Mixer hatte öffentlich jegliche Gewalt gegenüber Kindern reinen Herzens bestritten. Mittlerweile gestand der 69-Jährige jedoch ein, in seiner Zeit als Lehrer und Stadtpfarrer von Schrobenhausen könne er nicht ausschließen, Heimkinder geohrfeigt zu haben. Darüber hinausgehende Prügelstrafen stritt Mixer aber ab und sprach von übler Nachsage. Als sich der öffentliche Druck auf ihn erhöhte, entschuldigte sich Mixer für eigenes Fehlverhalten. Es tut mir im Herzen weh und leid, dass ich vielen Menschen Kummer bereitet habe. Ich bitte um Verzeihung, sagte er bei einem Treffen des Priesterrats. Schließlich wurde der Druck zu groß. Am 21. April reichte Mixer sein Rücktrittsgesuch beim Vatikan ein, das der Papst am 8. Mai annahm. Na, okay, also aus den Vergewaltigungsvorwürfen ist nichts geworden, aber dafür ist bei der Prügelei, da drücken wir es mal vorsichtig aus, wohl doch mehr dran gewesen, als Herr Wichser zugegeben hat. Na, wer hätte das gedacht? So, und dann hat der Wichser sich auch noch beklagt. 2 Tage nach der Einstellung der Vorermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs gegen den früheren Augsburger Bischof Walter Mixer hatte dieser sich über die Berichterstattung beklagt. Es tue ihm weh, dass viele treue Christen wegen der haltlosen Missbrauchsvorwürfe an ihm gezweifelt hätten, sagte Mixer, der blöd am Sonntag. Mixers Anwalt bekräftigte den Vorwurf. Am Freitag hatte die Staatsanwaltschaft Ingolstadt mitgeteilt, dass der Verdacht des sexuellen Missbrauchs gegen Mixer sich nicht erhärtet habe. Ja nun, also dass Leute an ihm zweifeln, daran hat er ja wohl selber Schuld. Na, weil er hat ja auch die Prügelvorwürfe die ganze Zeit bestritten. Er hat ja nie zugegeben, dass er mal irgendwie Kinder geprügelt hat. Alles, was er zugegeben hat, ist die eine oder andere Watschen, die er nicht ausschließen könne. Nun, mit Faust oder irgendwelchen Werkzeugen oder seinem Gürtel, das ist nicht mehr die eine oder andere Watschen. Also wirklich nicht. Na? Mal ganz davon abgesehen, wer einmal lügt, na, dem glaubt man einfach nicht. Also den hat Wichser sich jetzt wirklich selber zuzuschreiben. Aber so ganz klassisch. Meine Fresse, bist du laut. By the way. Ja, das war eben die Uhr, die gepiept hat. 11 Uhr. Auch wenn ich... Genau. Gab es wieder mal Ratzeschwaf. Papst verurteilt Missbrauch. Rom. Papst Benedikt der 16. hat die Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche erneut deutlich verurteilt. Der eigentliche Feind sei die Sünde, die auch vor den Mitgliedern der Kirche selbst nicht Halt mache, sagte Benedikt vor Tausenden von Gläubigen in Rom. Der Pontifex steht seit Monaten unter Druck wegen der Skandale um sexuellen Missbrauch von Minderjährigen durch katholische Geistliche. Auf dem Petersplatz hatten sich laut Vatikan rund 150.000 Menschen zum Papadei versammelt, um dem Papst ihre Solidarität zu bekunden. Die Frage, die sich mir bei der Meldung aufgedrängt hat, ist, wann der Herr Ratzefresse denn mal seinen fetten Hintern in die Höhe begibt und mal was tut. Die ganze Zeit immer nur heiße Luft von sich geben, ist ja schön und gut. Aber er könnte ja mal seinen fetten Hintern in die Höhe bewegen und sagen, so, und jeder einzelne Priester, der auch nur ein einziges Kind missbraucht hat, wird exkommuniziert. Wie hatte Fefe jetzt... In der letzten Nacht, so frei nach dem Motto, in USA war es, glaube ich, gab es einen Fall von einer Nonne, die exkommuniziert wurde, weil sie es gewagt hatte, bei einer Abtreibung behilflich zu sein, ohne die Mutter, also die Frau, der da abgetrieben wurde, sehr wahrscheinlich verstorben wäre. Na, und da fragt Fefe dann zurecht, bei wie vielen Priestern man denn eigentlich schon von Exkommunikation gehört hat. Also ich habe auch bei keinem Priester davon gehört. Ne? Alles, was die kriegen, ist ja, dann werden sie halt rausgeworfen.
Hui.
Schlimmstenfalls kriegen sie noch ein Strafverfahren. Wenn sie Glück haben, ist der ganze Quatsch allerdings eh schon verjährt. Na, deswegen wäre es ja bei Mixer umso spannender gewesen. Das Ding wäre ja nicht zwingend verjährt gewesen. Aber gut, da ist halt nichts. Zu schade eigentlich. Na, aber Ratzefresse bewegt sich halt nicht. Dann gibt es auch Entschweigefälle bei der evangelischen Kirche. Nach dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche werden auch bei den Protestanten jahrzehntelang verschwiegene Fälle bekannt. Wie die evangelische Landeskirche Hannovers mitteilte, wurden 7 Verdachtsfälle wegen sexuellen Missbrauchs und körperlicher Gewalt ermittelt. Obwohl die Fälle strafrechtlich verjährt seien, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. In 3 Fällen handelt es sich um ehemalige Schüler eines damals kirchlichen Internats in Dassel, sagte Oberlandeskirchenrat Rainer Meinusch. Wo sich mir dann irgendwie die Frage aufdrängt, wie denn da das mit dem Verschweigen zustande kam. Also ich meine, bei den Katholen ist ja inzwischen bekannt, wie das bei denen funktioniert. Da ist Schweigen einfach mal das oberste Gebot, weil die Kirche ist das Wichtigste. Aber ja. So, dann Augsburg will reden. Da habe ich mich ein wenig gewundert, als ich das in der Frankfurter Rundschau gelesen habe. Augsburg. Die Augsburger Bistumsleitung sucht das Gespräch mit den mutmaßlichen Misshandlungsopfern des Schrobenhausener Kinderheims St. Josef. Den Abschlussbericht des Sonderermittlers Sebastian Knott habe die Ordinariatskonferenz am Dienstag mit großer Betroffenheit aufgenommen, teilte das Bistum mit. Der Konferenz sei wichtig, zeitnah das Gespräch mit den Betroffenen zu suchen. Stellvertretend für das Bistum Augsburg bitten wir um Verzeihung. Das ist übrigens mal so ganz nebenbei die erste Aussage, die irgendwie nach tut uns Leid rüberkommt, ne? Mixer hat sich nämlich immer nur bei der Kirche entschuldigt. Und hier jetzt nach wie vielen Monaten Vorwürfen bewegt sich auch mal das Bistum, nachdem Mixer weg ist. Na, ein bisschen spät, Leute. Also ich meine, ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber verdammt spät. Für Knott, der den Bericht vergangenen Freitag veröffentlichte, steht fest, dass der zurückgetretene Augsburger Bischof Walter Mixer als Schrobenhausener Stadtpfarrer in den 70er und 80er Jahren Heimkinder schwerkörperlich misshandelt hat. Die dazu vorliegenden Aussagen von 8 ehemaligen Heimbewohnern und einer Vertrauensperson stuft er als glaubwürdig ein. Mixer hatte bisher nur zugegeben, möglicherweise die eine oder andere Watschen verteilt zu haben. Na, habe ich mir hier am Mittwoch reingeklebt. Also sie fangen an, sich zu bewegen, aber arg spät. So, Zensur-Update. Grünes Zensilia-Bashing habe ich aus dem Heiseticker rausgefischt. Die Bundestagsfraktion der Grünen moniert in einem Antrag, dass die EU-Kommission mit ihrem Richtlinienentwurf zur Bekämpfung der Kinderpornografie ihre Kompetenzen weit überschritten habe. Die Brüsseler Behörde sei für Vorschläge wie die Sperrung von Webseiten mit Bildern sexuellen Missbrauchs gar nicht zuständig, heißt es in dem Heise Online vorliegenden Papier. Die Anordnung von Zugangserschwerungen sei kein Fall der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen in der EU. Genauso wie die Vorratsdatenspeicherung auch kein Fall für die EU gewesen wäre. Websperren, deren Wirksamkeit die Oppositionspartei generell in Frage stellt, seien ein Mittel der Gefahrenabwehr und der Verhinderung zukünftiger Straftaten. Solches müsse der nationale Gesetzgeber regeln. Die Grünen, nur noch mal zur Erinnerung, haben übrigens beim Zensursula-Gesetz, was ja genau dasselbe verlangt hat, sich nicht eindeutig entschieden. Und wie war das? Wie viele Leute haben sich da enthalten? Na, deswegen traue ich den Grünen nicht weiter, als ich deren bisherige Abstimmungsergebnisse werfen kann. Die Kommission selbst jedenfalls weist den Grünen zufolge darauf hin, dass die EU-Kommission mit dem Richtlinienentwurf Vorschriften anstrebe, die das materielle Strafrecht und die Bestimmungen für Strafverfahren änderten, den Opferschutz ausbauten und die Prävention von Straftaten zielten. Zudem fehle zumindest bei Fällen des sexuellen Missbrauchs die grenzüberschreitende Dimension von Delikten, wo die EU ein Regelungsvorrecht in Anspruch nehmen könnte. 80% der einschlägigen Verfahren würden im häuslichen Bereich oder im nächsten Umfeld der Opfer begangen. Ja, weil üblicherweise Opfer und Täter für eine Missbrauchshandlung sich schon an einem Ort befinden müssen. Na, so von wegen, ja, und über das Internet werden die Kinder missbraucht. Nee, klar. Die Grünen sehen das sogenannte Subsidiaritätsprinzip nicht gewahrt. Demnach darf die EU-Kommission in Bereichen, für die sie nicht ausschließlich zuständig ist, nur tätig werden, wenn die Ziele der erwogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können. Der Vorschlag der Kommission zu den Websperren gehe aber überhaupt nicht auf diese Fragestellung ein. Generell fehle es an detaillierten Angaben, die eine Beurteilung erlaubten, ob die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit eingehalten würden. Ja, sobald sie nämlich echte fundierte Zahlen auf den Tisch legen müssten, müssten sie zugeben, dass es um gar nichts geht. Weil nämlich Kindesmissbrauch nur ein Vorwand ist, um die Zensur erstmal einzuführen, wie wir ja nun inzwischen alle wissen dürfen. Na, die Content-Mafia findet ja Kinderpornos toll. Die Grünen wollen mit ihrem Antrag, zu dem die anderen Oppositionsparteien vorab keine Zustimmung signalisierten, erreichen, dass der Bundestag erstmals die Möglichkeit aus dem neuen Lissabon-Vertrag der EU zur offiziellen Rüge von EU-Gremien wegen der Einmischung in nationale Zuständigkeiten nutzt. Das Bundesverfassungsgericht habe in seinem Lissabon-Urteil Mitte 2009 klargestellt, dass wegen der besonders empfindlichen Berührung der demokratischen Selbstbestimmung durch Straf- und Strafverfahrensnormen die vertraglichen Kompetenzgrundlagen in diesen Kompetenzbereichen keinesfalls extensiv auszulegen seien und ihre Nutzung einer besonderen Rechtfertigung bedürfe. Über den Antrag der Grünen soll der Rechtsausschuss des Bundestages kommende Woche entscheiden. Nein? Aber ja. Dann gab es am Samstag eine Meldung bei FEFE, Texas Geschichtsbücher. Erst haben sie die Biologiebücher gefälscht, jetzt nehmen sich die Fundi-Spinner aus Texas die Geschichtsbücher vor. Ne? Biologiebücher, das ist die Geschichte, so frei nach dem Motto, nee, Evolution sei ja nur eine Theorie, in Wirklichkeit steht ja in der Bibel drin, wie es ja wirklich passiert sei. Weil die Bibel ist ja auch wissenschaftlich fundiert. Jetzt nehmen sie sich jedenfalls die Geschichtsbücher vor. Erste Amtshandlung, Thomas Jefferson wird zusammengestrichen. Der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung und dritte Präsident der USA plädierte für die strikte Trennung von Staat und Kirche. Dies unter die Tatsache, dass ihm der kleine Farmer sympathischer war als die Großindustrie, als der Großindustrielle, scheint für die Schulaufsicht in Texas wohl der Grund dafür zu sein, Jefferson für die nächsten 10 Jahre als eher periphere Gestalt ins pädagogische Abseits zu verbannen. Und dann wundern die sich, dass sie keiner mehr ernst nimmt, schreibt Fever dazu. Ist mir hier am Samstag reingeklebt. So, dann hat sich die christlich zensierende Union offiziell gegen den Jugendmedienstaatsvertrag geäußert, weil Medienpolitiker der CDU-CSU-Fraktion auf Länderebene stehen der heftig umkämpften Neufassung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages ablehnend gegenüber. Was nicht heißt, dass das Ding abgelehnt wird, ganz im Gegenteil, die werden überall brav nicken. Na, aber hey. Offiziell sind sie also jetzt dagegen. Die Arbeitsgruppe Medien der großen Fraktionsvorsitzendenkonferenz der Union habe vergangene Woche bei einem Treffen in Frankfurt beschlossen, dass die Novellierung nicht weiter verfolgt werden soll, erklärte der Medienexperte der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus Christian Goini am heutigen Montag gegenüber Heise Online, wo ich das auch her habe. Die Vorlage der Ministerpräsidentin der Länder sei noch einmal zu überarbeiten. Das Vorhaben solle dafür zunächst in der vor kurzem eingerichteten Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft des Bundestags mit den darin versammelten Experten besprochen werden, da dort der Jugendschutz einen Schwerpunkt bilde. Nur, dass die Enquete sich nicht mit aktuellen Gesetzentwürfen befassen darf und deswegen das ganze Ding da wahrscheinlich formal abgesägt werden kann. Na, also, ich sehe den Kindernet-Staatsvertrag immer noch nicht gekippt. Aber ja. Anwesend bei der Fraktionsrunde waren Vertreter aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Schleswig-Holstein. So spontan fällt mir ein, in Hessen haben sie den Kotz, Mecklenburg-Vorpommern weiß ich nicht, Rheinland-Pfalz ist im Zweifelsfall Problembeck, aber hier in Hamburg sitzen sie mit den Grünen in der Regierung. Die Grünen sind ja auch eher dagegen, also eigentlich ganz blöd würde das völlig reichen, wenn sie hier in Hamburg dran sägen. Dann ist das Ding gekippt. Na, ich vermute jetzt einfach mal so in den Raum rein, sie werden trotzdem zustimmen. Mit Bauchschmerzen von mir aus. Na, also, ja. Bilob fällt mir dazu spontan ein. Habe ich mich auch am Montag reingeklebt. Von Mittwoch. Schwarzgeld für Zensilia. Habe ich bei Golem gefunden. Mit christlich-liberaler Mehrheit ist im Bundestag der Versuch der Grünen blockiert worden, europaweite Internetsperren zu verhindern. Die Grünen hatten im Rechtsausschuss des Bundestages einen Antrag zur Abstimmung gestellt, der eine Kompetenzüberschreitung durch die EU-Kommission rügt, die den Plan für Internetsperren verfolgt. Nach dem Vertrag von Lissabon bla 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 bla, das hatten wir schon. Und jedenfalls ein Vertreter der FDP im Rechtsausschuss, Christian Arendt, beantragte den Vorschlag zu vertagen, was mit Regierungsmehrheit verabschiedet wurde. Soweit so eigentlich harmlos. Sie vertagen einfach nur. Eine solche Rüge wäre die letzte Chance gewesen, die EU-Kommission politisch zurückzupfeifen, sagte Jerzy Montag, rechtspolitischer Sprecher der Grünen. Dies habe Schwarz-Gelb durch die Vertagung des Antrags vereitelt. Die Rüge kann damit nicht mehr rechtzeitig bei der EU gestellt werden, erfuhr golem.de beim Büro des Abgeordneten Montag. Die Vertagung wurde auf Antrag eines Vertreters der FDP im Rechtsausschuss gegen die Stimmen der Grünen, der Linken und der SPD beschlossen. Andere Ausschüsse haben sich dem angeschlossen. Die Bundesjustizministerin Sabine Leutheiser-Schnarrenberger war ebenfalls kurz im Rechtsausschuss anwesend, hat sich nach Angaben von Montags Büro aber nicht geäußert. Na? Wie war das doch gleich von wegen Bürgerrechtspartei? Wie war das hier mit die Freiheitsstatue der Republik? Na, das war wohl nichts. FDP, das war wohl gar nichts. Na, wenn sie selbst den einen Formal-Bla-Faselweg, der wahrscheinlich eh nichts bewirkt hätte, noch blockieren, dann sind sie wohl doch gar nicht gegen Zensur, ha? Das ganze Geschwalle von wegen, sie wären doch so gegen Zensur und mit ihnen auf gar keinen Fall und überhaupt nicht und löschen Stadtsperren. Das war wohl alles nicht ernst gemeint. das war wohl alles gar nicht so gemeint, wie das da irgendwie, ne? Ich meine, hallo? Na? Also da fällt mir jetzt echt nicht mehr viel zu ein. Also okay, die FDP ist unglaubwürdig, ganz hochoffiziell. Sie stimmt gegen ihre offiziellen eigenen Aussagen. Ja, also bei jeder anderen Partei, bei vor allen Dingen irgendwelchen linksorientierten Parteien, wäre jetzt blöd aufgesprungen, hätte was von Wahlbetrug geschwafelt. Ne? Also ja, genau so einen Fall haben wir hier. Geil. So, dann die Banken. Riesenkrise. Trichet sieht Märkte nämlich in schwerster Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Europas Finanzmärkte stärken nach Einschätzung von EZB-Präsident Jean-Claude Trichet in einer dramatischen Krise. Jetzt fordert er einen Quantensprung in der staatlichen Kontrolle. Nötig seien wirksame Sanktionen bei Verstößen gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt, sagte Trichet dem Spiegel. Zweifelsohne befindet man sich immer noch in der schwierigsten Situation seit dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht sogar seit dem Ersten, sagte er. Quantensprung. Quantensprünge sind berühmt dafür, dass sie verdammt klein sind. Ja, weil Quanten verdammt klein sind. Aber hey... Dann ist Brüderle gegen Ackermann, habe ich aus Sponn. Die Krieg am Chef der Deutschen Bank wird immer lauter. Wirtschaftsminister Rainer Brüderle attackiert Josef Ackermann, weil er Zweifel an Griechenlands Bonität geäußert hat. Doch Ökonomen geben dem Banker Rückendeckung. Na, das war, ich weiß gar nicht mehr wo genau, war es irgendwie eine Fernsehsendung. Da ist Ackermann zugeschaltet gewesen und hat gesagt, naja, also er glaubt nicht daran, dass die Griechen ihre Schulden zurückzahlen. Na, dafür, dass die Griechen ihre Schulden alle bezahlen, da ist gerade Deutschland ins nasse Wasser gehüpft und hat wie viel Milliarden locker gemacht? Na, die 750 Milliarden EU-Rettungspaket, die sind ja nicht für Griechenland, die sind ja für hinterher. Wenn man mal ganz scharf hinguckt. Na, das ist die Geschichte hier, da Griechenland-Rettung, die ist ja letzte Woche, also jetzt nicht die vergangene Woche, sondern die davor, ist ja mal eben im Schnellverfahren durch Bundestag, Bundesrat und Bundespräsident durchgeführt worden. Wirklich innerhalb einer Woche. Also frei nach dem Motto, wenn wir wollen, können wir auch schnell. Das Gesetz hat zwar niemand gelesen, aber wenn wir wollen, können wir verdammt schnell. Na, und jetzt hat Ackermann sich also hingestellt und gesagt, ach, nö, er glaubt nicht, dass Griechenland die Schulden zurückzahlt. Ja, schön, dass Sie von da aus der Ecke schießen, Herr Ackerblob. Habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Auch von Sonntag. USA ermittelt nämlich gegen die Deutsche Bank. Wie in Deutschland und Italien gehen nun auch die Aufsichtsbehörden des US-Bundesstaats Massachusetts dem Verdacht nach, dass die Deutsche Bank Finanzprodukte für Kommunen zu ihrem eigenen Vorteil ausgenutzt hat. Die Wertpapieraufsicht des Bundesstaats forderte am Freitag neben der Deutschen Bank 9 weitere Großinstitute auf, Unterlagen zu solchen Kreditverträgen herauszugeben. Aus Europa sind noch die Schweizer UBS und die britische Barclays betroffen, aus den USA zudem Merrill Lynch sowie Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo sowie JP Morgan Chase. Ein Sprecher der Deutschen Bank erklärte, das Haus nehme keine Stellung zu den Ermittlungen und mache kein Geschäft mit Kommunalanleihen. Nö, ach, blub. Also ja, es gibt jetzt also eine Untersuchung in den USA, ob die Deutsche Bank da Mist gebaut hat. Am Montag habe ich aus den Nachdenkseiten, die da aus der Süddeutschen Zeitung zitiert haben, underperform. Seit Beginn der Währungsunion gab Deutschland ausweislich seines Leistungsbilanzsaldos 895 Milliarden Euro weniger aus, als es einnahm. Wir lebten als Volkswirtschaft also nicht über, sondern wie kaum ein anderes Land unter unseren Verhältnissen. Ne, das zur Aussage, die ich in Teil 1 verstaut hatte. Merkel meint, wir haben die letzten Jahrtausende über unseren Verhältnissen gelebt. Nö, ganz im Gegentum. Eine Währungsunion mit 16 Deutschländern wäre ein Albtraum. Gingen alle Mitgliedsländer dazu über, ihre Löhne nicht mehr zu erhöhen oder sie sogar zu senken, um so wettbewerbsfähig wie wir zu werden, würde der Euroraum geradewegs in die Deflation steuern. Diese Tendenz würde noch verstärkt, wenn alle auch noch versuchen würden, weniger auszugeben, als sie einnehmen, um genauso viel Geld zu sparen wie Deutschland. Das kann in der Summe nicht aufgehen. Der Euroraum würde durch ein kollektives Gürtel enger schnallen, so in die Knie gehen, dass am Ende überhaupt keine nennenswerte Geldersparnis mehr möglich ist. Ne, so viel zu Merkels Aussage, wir müssen aber sparen, kostet es, was es wolle. Aber hey, wir müssen noch sparen. Dann gibt es Ausrede des Tages, habe ich bei Fefe gefunden, der Telepolis zitiert hat. Den Telepolis-Artikel habe ich auch gesehen. Deutsche Bank Research zum Thema, wer die Bailouts bezahlen soll. Von einer exklusiven Sonderbelastung für die Finanzindustrie will Speyer ebenfalls nichts wissen, da diese ökonomisch schwierig zu rechtfertigen sei. Die Maßnahmen zur Stabilisierung des Bankensystems kamen schließlich nicht nur Banken zugute, sondern dienten auch der Stabilisierung der Gesamtwirtschaft. meint Fefe. Erst erpressen sie uns für ihren Bailout, indem sie die Wirtschaft insgesamt nachhaltig schädigen. Und dann muss das auch noch als Ausrede dafür erhalten, wieso sie das nicht zurückzahlen. Unglaublich. Ja, Merkel hat ja auch schon begründet, dass Konjunkturprogramm und Bankenrettung ja alles beides dasselbe ist, so ungefähr. Nein. So, dann gab es ein Leerverbot, habe ich aus der Tagesschau. Deutschland verbietet ab sofort bestimmte hochspekulative Finanzmarkttransaktionen. Ein Sprecher von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bestätigte am Abend, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin ab Mitternacht ungedeckte Leerverkäufe in Aktien der 10 bedeutendsten deutschen Finanzinstitute untersagt. Das Verbot betreffe auch ungedeckte Leerverkäufe von Staatsanleihen der Länder der Eurozone. Auch ungedeckte Credit Default Swaps, CDS, also Kreditausfallversicherungen ohne reale Grundlage, seien von dem Zeitpunkt an verboten. Damit schafft Deutschland Fakten im Kampf gegen hochspekulative Finanzgeschäfte. Bla, Fasel, Fasel, bla. Kurz zusammengefasst, Leerverkäufe sind gerade mal wieder verboten, aber nicht komplett, sondern nur für bestimmte Produkte. Leerverkauf hatte ich vor Ewigkeiten hier im Podcast schon mal, aber das müsst ihr nicht unbedingt gehört haben, wenn ihr jetzt hier zuhört. Leerverkäufe sind im Wesentlichen, ich habe eine Wette auf Aktien zu einem Preis von X und wenn ich die Aktien billiger kaufen kann zu dem Zeitpunkt, wo die Wette dann fällig wird, dann mache ich Gewinn. Also ich wette im Wesentlichen mit einem Leerverkauf, einem ungedeckten, darauf, dass der Kurs von was auch immer ich da als Wettobjekt nehme, sinken wird. Und das ist jetzt gerade mal verboten. Es war übrigens auch ein großräumiger Leerverkaufsverbot eine ganze Weile während der Bankenkrise in Kraft. Das hat dann allerdings die schwarz-gelbe Koalition relativ kürzlich mal irgendwann aufgehoben. Ja, und jetzt ist es gerade mal wieder verboten. So, und das Leerverkaufsverbot gilt laut Merkel übrigens unbefristet. Das Verbot hochspekulativer Wetten von Investoren auf fallende Aktienkurse gilt unbefristet, das sagte Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung im Bundestag. Die Regelung bleibe so lange in Kraft, bis auf europäischer Ebene eine einheitliche Vorgabe erreicht sei. Die Entscheidung durch die Finanzaufsicht BaFin zeige, dass Deutschland zur Eindämmung der Spekulation auch zu Alleingängen bereit sei. Seit Mitternacht sind ungedeckte Leerverkäufe in Aktien von 10 führenden Finanzunternehmen sowie die Staatsanleihen aus Euro-Ländern verboten. Habe ich hier Mittwoch 9.54 Uhr die dpa-Meldung. Dann ist die EU übrigens gegen den Alleingang. Die EU-Kommission hat das deutsche Verbot für Leerverkäufe kritisiert. Finanzregulierungskommissar Michel Barnier sagte, er verstehe das deutsche Anliegen. Er fürchtete aber, dass es in der EU zu einem Durcheinander von Verboten komme. Es sei wichtig, dass sich die Mitgliedstaaten auf gemeinsame Regeln einigten. Ja, also zu gut Deutsch, lasst uns erst mal 3 Jahre drüber reden, was wir denn für Regeln haben können, bevor wir irgendwas tun. Aber hey, gab es auch am Mittwoch. Dann hat sich Fefe mal mit dem Thema Hedgefonds befasst. Okay, das geht so nicht weiter. Was da gerade an Verschwörungstheorien verbreitet wird, von offizieller Stelle auch noch, oder wie hier von Experten, das ist nicht zum Aushalten. Der Tenor, die fiesen, bösen, gemeinen Hedgefonds machen den Euro kaputt. Der Hickel geht dabei noch weiter als die anderen Spezialexperten, die diese Theorie bringen. Der Euro steht derzeit massiv unter Druck, weil die Spekulanten das gesamte System zu sprengen versuchen. Es geht nicht mehr nur um einen begrenzten Krisenfall wie beispielsweise Griechenland. Die Spekulanten versuchen inzwischen mit viel Macht das gesamte Eurosystem aufzuspalten und am Ende aufzulösen. Mein Fefe, klar, weil die Spekulanten davon welchen Vorteil haben? Na, keinen? Wunderbar. Und in welcher Währung lassen sie sich ihre Profite auszahlen, wenn Dollar und Euro um die Wette abstürzen? Die Idee, dass Hedgefonds eine Agenda der Zerstörung der Eurozone haben, ist lächerlich, geradezu grotesk. Aber überlegt euch das mal selber. Wir haben gerade ein Hilfspaket von 750 Milliarden Euro aufgelegt. Geld, das wir nicht haben. Wir drucken also mal eben 750 Milliarden Euro. Was bewirkt das? Inflation natürlich. Wie immer, wenn man die Geldmenge erhöht, ohne dass sich die Werte dahinter erhöhen, dann wird das einzelne Geldstück weniger wert. Wir haben also gerade als offizielle Politik Inflation gemacht und es wirkt. Der Euro ist von 1,36 auf 1,23 gefallen gegenüber dem Dollar. Wir mussten das übrigens machen, denn China, unser Hauptkonkurrent, hat seine Währung an den Dollar geklebt. Wenn der Dollar fällt, fällt auch der Yuan. Das macht China, damit sie weiterhin billigen Schund an die USA exportieren kann. Denn ansonsten würde der Preis ihrer Güter in den USA steigen und dann wäre es nicht mehr billiger Schund, sondern nur noch Schund. Und keiner würde es mehr kaufen. Wenn wir also mit China konkurrieren wollen, müssen wir auch den Euro mehr oder weniger an den Yuan und damit den Dollar binden. Und genau das haben wir gerade getan. Mit Spekulanten hat das nichts zu tun, gar nichts. Und es ist eine Schande, dass die uns diesen Blödsinn auftischen und so viele Leute das auch noch glauben. Ja. Habe ich einfach mal mitgenommen. So, Luxusgeld gibt es dann übrigens auch noch. D-News via Fefe. München. Der Bundesrechnungshof wirft der Bundesagentur für Arbeit, BA, vor, hundertfach mit Luxusvergütungen entlohnte Posten ohne Ausschreibung besetzt zu haben. Nach einem dem Magazin Focus vorliegenden Gutachten des Rechnungshofs schuf die BA im Jahr 2006 ohne Kenntnis und Zustimmung der Bundesregierung ein Vergütungssystem für außertariflich Beschäftigte. Das System siehe neben einem festen Monatsgehalt von 5.300 bis 7.200 Euro drei verschiedene monatliche Zulagen vor, die das Monatsgehalt auf bis zu 10.350 Euro anheben. Dazu komme ein jährlich gestaffelter Bonus von bis zu 6.300 Euro sowie Geschäftswagen, Handys und zusätzlicher Urlaub. Ziel des Tarifsystems sei, als Arbeitgeberin wettbewerbsfähig zu sein, heißt es in dem Bericht laut Fokus weiter. Oder anders ausgedrückt, es gibt also Jobs bei der Arbeitsagentur, die sind so gut vergütet, dass man da nicht lange arbeiten muss, um eine ganze Weile davon leben zu können. Na, Arbeitsagentur, das sind übrigens die dummen Pfeifen, die Hartz-IV-Empfänger nichts gönnen. Aber hey. Und ja, das ist jetzt dann doch in der Kategorie Huch. Da hätte man jetzt nicht mitgerechnet. Dann ist Spon aufgefallen am Montag, habe ich es mir hier reingeklebt, dass bei der Bundesagentur für Nichtarbeit übrigens ganz heftig viele befristet Angestellte sind, wo doch BA-Chef Weise oder was der Alt auf jeden Fall die BA-Führung festgestellt hat, dass befristete Jobs eigentlich doof seien. Aber die BA selber hält sich da nicht dran. Begründung dafür ist, ja, die Verträge, auf deren Basis die Leute einstellen könnten, wären ja auch befristet. Jeweils. Und dann werden die Leute halt befristet eingestellt und irgendwann ist die Befristungsdauer durch. Irgendwann darf auch nicht mehr weiter verlängert befristet eingestellt werden, weil das dann nämlich einer automatischen Entfristung gleich käme. Und dann werden die Leute halt rausgeworfen. Und dann sitzen sie auf der anderen Seite von dem Schreibtisch, an dem sie bisher gesessen haben. Und werden dann vom Repressionsamt genauso repressiv behandelt, wie die Leute selber die Leute behandelt haben. Es ist dann immer mehr die Frage auf, warum eigentlich bei der BA überhaupt noch Leute sitzen, die andere Leute repressiv behandeln. Aber ja. Aufschwung, Euro-Krise stoppt Aufschwung laut Experte nicht. Berlin, die Euro-Krise wird die Konjunkturerholung in Deutschland nach Ansicht von Experten nicht verhindern. Getrieben durch die Exporte dürften die Wachstumskräfte an Oberhand behalten, sagte IW-Direktor Michael Hüter. Das Institut erwartet in diesem Jahr ein Wachstum von 1,75% und 2011 ein Plus von gut 2%, auch den Weg zurück zur alter Stärke, bla Phase. Also das Deutsche Institut für Wirtschaftsblubber behauptet, der Aufschwung wäre da. Dazu fällt mir dann ein Nein. So, Sicherheitsverblub, der Verbrecher aus der Sicherheitsverwahrung, den ich ja letzte Woche als Meldung hatte, der vom EU-Gerichtshof für Menschenrechte gewonnen hat. Der musste jetzt rausgelassen worden, dafür haben sie ihm jetzt eine ganz tolle Überwachungsbewachung zur Verfügung gestellt, weil der sei ja gefährlich. Nur, dass er vorher halt ohne Rechtsgrundlage festgehalten worden ist. Und deswegen ist scheißegal, ist, wie gefährlich der Typ ist. Solange es keine Rechtsgrundlage gibt, gibt es keine Rechtsgrundlage. Punkt. Wir haben hier angeblich einen Rechtsstaat und keinen Unrechtsstaat. Und für einen Rechtsstaat gehört es sich nicht, Leute festzuhalten ohne eine Rechtsgrundlage. Aber hey. So, dann Tobin. Ach du Scheiße. Tobin. Gab es dann Meldung die EU, da wäre man irgendwie dafür. Die Eurozone wolle sich auf internationalem Parkett dafür einsetzen, den Finanzsektor stärker an der Krisenbewältigung zu beteiligen. Dazu gehöre auch diese Steuer, sagte der Vorsitzende der Euro-Finanzminister Jean-Claude Juncker nach Beratung in Brüssel. Na, Merkel hat ja fallen lassen, naja, aber das sei ja international nicht durchsetzbar. International nicht durchsetzbar, deswegen verlangt die EU es. Na, landen wir am Ende irgendwie in einer Situation, dass außer Merkel jeder es will und Merkel sich immer noch hinstellt, ich habe international nicht durchsetzbar. Nee, das ist nur deswegen international nicht durchsetzbar, weil Frau Merkel das nicht will. Also die EU hat jedenfalls, habe ich mir am Dienstag hier hingeklebt, gesagt, jo. Dann hat die Union auf einmal doch eine zumindest europaweite Finanztransaktionssteuer angestrebt und damit auf Gegenkurs zur SPD, FDP sich begeben. Na, FDP hat ja gesagt, hier Griechenland, Dingsbums gibt's. Oder die SPD hat gesagt, Griechenland-Dingsbums trägt sie mit, aber nur, wenn eine Absichtserklärung rauskommt, dass auch irgendwie Finanztransaktionssteuer irgendwie mal angestrebt wird, hat die FDP gesagt, auf gar keinen Fall, wir stellen die Koalitionsfrage. Und jetzt auf einmal sagt die CDU, ja, eigentlich wollen wir das. Warum die FDP dann nicht die Koalitionsfrage gestellt hat, wäre eine andere spannende Frage. Dann Dienstag waren sie sich dann plötzlich irgendwie einig. Was mir noch völlig unklar ist, aber inzwischen habe ich eine ungefähre Idee, warum sie sich einig geworden sind, weil sie nämlich nicht Tobin beschlossen haben. Tobin ist übrigens das eine T von Attac. Tobin ist die Idee, dass auf jeder Aktien oder bei Tobin insbesondere Geldtransaktionen, also Geldkauf oder Verkauf, Devisen, am Aktienmarkt eine Gebühr in geringer Höhe anfällt. So frei nach dem Motto, ich kaufe größere Mengen oder ich kaufe Dollars und dafür muss ich 3 Cent abdrücken. So, für den kleinen Privatkäufer ist das kein Problem, 3 Cent, mei, die Bank nimmt größere Gebühren. Für Banken ist es auch kein gigantisches Problem, gibt es einfach an die Kunden weiter. Wo es ein Problem ist, ist das für Leute, die gigantische Mengen an Handel betreiben und damit so Dinge tun können wie High-Frequency-Trading, den Markt einfach mal runterquetschen um 1000 Punkte im Dow innerhalb von 15 Minuten. Na, bei denen fällt es dann auf. Tobin, wie gesagt, war ursprünglich nur für Devisen gedacht, aber Tobin kann man ja auch ausdehnen. Und deswegen habe ich dem diese Woche den Folgentitel gewährt. Und Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist also, wenn man das einführt und das vor allem weltweit einführt, dass einfach schlicht und ergreifend ziemlich spekulative Transaktionen einfach nicht mehr stattfinden. Weil die müssen erstmal die Gebühren reinholen. Das heißt, es wird eben nicht um einen Cent noch extra eine Transaktion angekurbelt, weil die kostet 3 Cent. Das heißt, ich mache 2 Cent Verlust. Ja, und jetzt hat also die Regierung behauptet, sie sei dafür. Und ich habe der Meldung von Anfang an nicht getraut. Naja, inzwischen riecht es danach, dass sie irgendwie auf Gewinne von Banken eine Steuer drauflegen wollen. Das ist nicht Tobin. Das ist überhaupt nicht Tobin. Das riecht nicht mal nach Tobin. Das verhindert im Zweifelsfall auch gar nichts, außer dass der Staat dann irgendwie seine Hände aufhält. Und das Geschwalle von irgendwelchen FDP-Pfeifen von wegen, es würde den Markt zunichte machen. Weil auf Mineralöl eine Steuer liegt, kann man auch kein Benzin mehr kaufen, ne? So, und dann will Deutschland weltweit für Finanzsteuer werben, sagte Kanzlerin Angela Merkel in Berlin. Deutschland werde sich mit aller Kraft dafür einsetzen. Sie hofft, dass die Opposition nun besänftigt ist und am Freitag für das Euro-Rettungspaket stimmt. Nein, tut sie nicht, weil die Opposition nämlich im Zweifelsfall also entweder politisch entschieden hat, Nein sagen zu wollen oder durchschaut hat, dass dieses Wir wollen das aber doch eine reine Verarsche ist. Na, ich meine, eine FDP, die auf einmal zustimmt, traue ich sowieso nicht weiter, als ich sie werfen kann. Übrigens, im Kriegswaffenkontrollgesetz, Paragraph 16, steht jetzt schon seit Jahren, dass Deutschland, das Verbot von Bau, Handel oder Besitz, was wir hier in Deutschland haben, von Atomwaffen nicht gilt. Wenn nämlich diese Aktionen für NATO-Staaten ausgeführt werden. Deutschland darf also an Atombomben rummachen. Habe ich aus Telepolis am Mittwoch rausgeholt. Mir hier rein destilliert. Dann ist der Arbeitgeberverband Gesamtmetall für einen Mindestlohn bei Zeitarbeit, aber nur Zeitarbeit und nicht bei Normalbeschäftigten. Und die Zeitarbeiterlöhne sollen gefälligst auch niedriger sein als die von Normalbeschäftigten. Wegen, weil die Normalbeschäftigten, die seien ja viel länger im Unternehmen. Deswegen werden sie auch sofort rausgeschmissen, sobald es dem Unternehmen irgendwie scheiße geht. Habe ich mir am Mittwoch reingeklebt. Hörst du mal auf, blieb zu sagen? Dann gibt es eine Meldung aus Polen bzw. Russland. Beim Kaczynski-Crash haben sie jetzt die Voice-Recorder ausgewertet und Ergebnis ist, also mindestens zwei Personen wären im Cockpit gewesen, die da nicht hingehört hätten. Eine Person wäre auch schon identifiziert worden und bei der zweiten nicht. Und wer die erste Person ist, sagt auch keiner. Ich vermute mal, Kaczynski ist ins Cockpit gestimmt und hat gesagt, Sie landen hier. Der Pilot hat gesagt, ja, Sir. Gelandet sind Sie, nicht in einem Stück. So, und von gestern gab es noch eine Meldung zu Prügelbullen bei Fefe. Da ging es um Prügeleien in München, wo nach einem Fußballspiel Prügelbullen auf Fußballfans eingeprügelt haben und das ohne irgendwie vorher hinzugucken. Und da gab es irgendwie Videoaufnahmen, die sind leider verschwunden, die Originalaufnahmen. Und in dem, was jetzt noch übrig ist an Aufnahmen, sieht man leider überhaupt gar nichts. Ja. Deswegen werden Prügelbullen auch nicht bestraft. Und Thierse kriegt jetzt übrigens kein Strafverfahren, weil das sei ja keine so schlimme Sache gewesen. Ja, ach. Ist der Staatsanwaltschaft auch aufgefallen, dass wenn sie da ein Strafverfahren ankurbeln, ihnen mal irgendwann jemand das Bundesverfassungsgerichtsurteil vor die Füße göbelt und sagt, hier, lest das. So, und dann ist es Zeit für Musik. Scheiße, bin ich lang. Und zwar kommt da Axel Schneider mit dem Titel Over Under Sideways Down, der ist 3 Minuten lang, gefunden im Podsafe Music Network, als es noch funktionierte. Albuminformationen gibt's nicht in der Datei. Und danach gibt's den BR-Intendanten aus der Quersendung vom 6. Mai in 2024. Das kriegt ihr dann jetzt gleich auf die Ohren und ich sage danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so getan habt, um mich zu hören. Und natürlich Sonne. Und wenn Mibio nicht will, einfach nochmal versuchen. Irgendwann gibt er den 404 auf. Aber ja. So, und dann bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt. Und viel Spaß mit Over Under Sideways Down und dem BR-Intendanten.
The sideways town, this is how you get around. Kneeling, crawling on the floor, every time you need some more. Over on the sideways straight, this is how I grew to hate. Angel dust in the air makes me feel like I don't care. Oh, what you see, what your life is doing to me, oh, can't you tell? You're taking us both to hell. Over under till the end, this stuff is only my friend. I won't know any peace till I planted neat trees. Oh, won't you see what your life is doing to me? Oh, can't you tell? You're taking us both to hell. Over and over, side by side, come, we'll take one more ride. One last time with my friend, watch the sunset till the end. Oh, won't you see what your life is doing to me? Oh, can't you tell? You're taking us both to hell. Oh, won't you see what your life is doing to me? Oh, can't you tell? You're taking us both to hell. You're taking us both to hell. Taking us both to hell.
Herr Süß, meinen Glückwunsch.
Danke, wofür?
Zu Ihrem neuen Intendanten Ulrich Wilhelm. Das ist eine gute Wahl. Ein absoluter Profi mit ausgewiesener Expertise. Ein kluger Stratege mit kommunikativem Talent. Angenehm im Umgang dazu, gut aussehend und eloquent. Ein Mann wie ich.
Wie Sie?
Wie ich ihn mir wünsche. Sie müssen mich ausreden lassen.
Ja, das klingt vielversprechend. Sie scheinen den Herrn Wilhelm wirklich gut zu kennen.
Natürlich, schließlich war er jahrelang Sprecher von Edmund Stoiber und damit innerhalb der Staatsregierung in einer absoluten Ausnahmestellung.
Wieso Ausnahmestellung?
Weil wer in meiner Regierung unter dem bayerischen Ministerpräsidenten, also mir, gearbeitet hat, praktisch kein Sprecher war, sondern natürlich ausschließlich Zuhörer, weil ja in der Regel ich gesprochen habe.
Oh, Sprachbegabter, aber wofür haben Sie dann überhaupt noch einen Sprecher gebraucht?
Ja, vor allem natürlich, um das, was ich gesprochen habe, noch einmal mit prägnanten Worten zusammenzufassen.
Damit der Wähler versteht, was Sie sagen wollten.
Nein, damit er versteht, was er sagen wollte. Ein Knochenjob.
Natürlich war es sicherlich nicht immer leicht, mein Sprecher zu sein, weil das natürlich auch letzten Endes bedeutet, bei der Verkündung meiner Erfolge mit den Erfolgen, die es zu verkünden gilt, gewissermaßen Schritt zu halten. Aber immerhin konnte Ulrich Wilhelm meine Positionen verkünden, weil ich nämlich zumindest welche hatte.
Trotzdem ist er nach Berlin gegangen als Sprecher von Angela Merkel.
Und hat entscheidend dafür gesorgt, ein positives Bild der Kanzlerin in der Öffentlichkeit herzustellen. Damit habe ich letzten Endes mit Hilfe meines Sprechers für die Wiederwahl von Angela Merkel gesorgt.
Ja, das mag ja alles sein, aber kann ein langjähriger Regierungssprecher jetzt wirklich von jetzt auf gleich Intendant einer neutralen Rundfunkanstalt werden?
Wovon reden Sie?
Ja, vom Bayerischen Rundfunk.
Ach so, ja, das geht. Denn was ist die Aufgabe des Regierungssprechers? Richtig. die Erfolge der Regierung zu verkünden. Und was ist die Aufgabe des Bayerischen Rundfunks? Eben die Erfolge der Regierung zu verkünden.
Ja, aber doch nicht nur, wir müssen doch auch ausgewogen...
Die Erfolge vorheriger Regierungen verkünden, weil ja ohne die heutigen Erfolge gar nicht möglich werden. Ich erinnere nur an den ausgeglichenen Haushalt, das Technologiecluster Bayern, Laptop und Lederhose, Strukturförderung in den ostbayerischen Zonenrandgebieten,
Erwerb
ausländischer Unternehmen im Finanzsektor, Zweidrittelmehrheit, Spitzenplatz bayerischer Schüler in allen internationalen Vergleichen Bayerns Bildung auf Augenhöhe.